Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch. Am 24.06. Mein Name ist Leo und ich begrüße den wunderbaren David. Hallo David.
Hallo Leo.
Und ich begrüße, leider nicht, Torben ist heute leider verhindert. Deswegen werden wir uns zu zweit mit den neuesten Entwicklungen des sogenannten Deutschraps beschäftigen. Und ich bin super vorbereitet, weil ich habe zu Beginn oder beziehungsweise vor der Aufzeichnung noch mindestens 30 Minuten mich in den Skandal Manuelsen versus Willi Wills Wissen reingegrindet und weiß alles dazu. Wahnsinn. Hast du das mitbekommen, David?
Das sind einfach die Themen, die mich einfach krass interessieren. Ich möchte auch, dass dazu sehr investigativ gearbeitet wird, aber ich habe ehrlich gesagt nur mitbekommen, dass es diesen Beef, was auch immer das für eine Art von Beef ist, wahrscheinlich ein normaler Promo-Beef, dass es den gibt, aber ich habe mich, ja, aus Scham, mich tiefer in diese Thematik einzuarbeiten, nicht weiter reingelesen.
Ich weiß gar nicht, Promo-Beef, ich weiß nicht, bringt Manuelsen ein Album raus, A, und B, hattest du jemals den Eindruck, dass Manuelsen Beef wegen Promo anfängt oder nicht einfach so wegen allem Möglichen, was ihm gerade so einfällt?
Ja, doch, auch schon natürlich wegen allem Möglichen. Die Sache ist, ich finde es bei Manuelsen eigentlich auch gar nicht wichtig, ob er halt irgendwie tatsächlich Musik zu promoten hat, weil ich kenne
relativ... Man hört sie eh nicht.
Genau, ich kenne relativ wenig Leute, die wirklich Manuelsen Musik hören oder jemals ernsthaft gehört haben. Aber Manuelsen kann halt einfach seine Person promoten, weißt du? Man spricht halt einfach über Manuelsen, weil er diese ganzen Beefs initiiert und irgendwie involviert ist. Und das hält ihn irgendwie relevant oder im Gespräch, was auch immer.
Ja, die Frage habe ich mir halt auch echt auch schon oft gestellt. Welche Leute hören Manuelsen? Hören das überhaupt Leute? Eigentlich würde ich aus Recherchezwecken gerne mal zu einem Manuelsen-Konzert gehen. Einfach mal zu wissen, wie es da so ist und wer da so ist. Weil ich so als Musiker ist er ja, glaube ich, also live ist er bestimmt auch gut. Also das wollen wir jetzt ja nicht behaupten, aber es holt mich halt nicht so ab. Ansagen in Shisha-Cafés mit Schweiß, Blut und Tränen holt mich mehr ab. Der aktuelle, in Anführungszeichen, Beef Manuelsen, ich hab mich, wie gesagt, reingegrindet, hat Ansagen gegen Willi Wills Wissen gemacht, den Ehrenlosen, weil, also ich habe auch nur die Schlagzeilen gelesen und es hat auch ein bisschen gedauert, um zu finden, was passiert war, weil Manuelsen hat offensichtlich so ein Video gesehen bei YouTube, wo ein User irgendwie so best-of zusammengeschnitten hat und halt eben, ja, man kann es aus dem Zusammenhang reißen nennen, halt irgendwie Videos gezeigt hat, wie bei Willi Wills Wissen irgendwie über Leute mit körperlicher Beeinträchtigung ja, informiert wurde, aber es ist halt eine Kindersendung und er hat halt sehr überdeutlich irgendwie dann, hey, du kannst mir gar nicht die Hand geben und so Sachen gesagt, damit es für Kinder eben deutlich wird und aus ein bisschen aus dem Zusammenhang gestellt, kann das so als schwarzer Humor abgestellt werden. Und Manuelsen hat einfach 100% den Kontext nicht gecheckt oder auch was dieser, also scheinbar weiß Manuelsen auch nicht, was Willi Wills Wissen eigentlich so gemacht hat oder was der für ein Sendekonzept hat. Man muss echt schon viel böses Blut da reininterpretieren, um zu glauben, dass Willi Wills Wissen absichtlich sich über Kids mit Beeinträchtigungen lustig macht und die bloßstellen möchte. Aber ganz normalen Kontext nicht erkennen, ist ja zurzeit absolutes Trendthema. Nicht nur im Rap, sondern auch im Generellen.
Ja,
und vom ganz Kleinen. Um vom ganz Kleinen ins ganz Große zu kommen. ja, das, du hast ja so ein bisschen Twitter-Pause gemacht durch Urlaubigkeiten. David, hast du das andere Thema überhaupt verfolgt oder hast du nur Randthema mitbekommen?
Das Thema, was du jetzt schon angeschnitten hast, also ja. Du meinst dann den Text von Hengame?
Ja.
Jakob Fibara, Bifara, ja, Shoutout. Das habe ich schon mitbekommen. Das war dann eins der wenigen Themen, die ich auch im Urlaub nicht ausgeblendet habe.
Schlimm.
Weil, ja, keine Ahnung, zeigt halt vieles, was in Deutschland strukturell falsch läuft und wer hier auf tatsächlichen Machtpositionen sitzt und ja, diese auch ausnutzen möchte.
Absolut krank wieder mal. Es macht mich auch verhältnismäßig traurig. Aber wir wollen gar nicht so lange drüber reden. Das hat ja auch nicht so wahnsinnig viel mit Rap zu tun. Wobei ich glaube auch schon, Juri Sternburg hat da viel auch dazu auch viel geschrieben, der ja auch als, ja, ich sag mal, Journalist im Hip-Hop-Umfeld bekannt ist.
Ja, und Hengame ist auch nicht ganz ohne Hip-Hop. Es gibt halt ein Buch, was sie rausgebracht hat. Ich glaube, zusammen mit Fatma Aydemir. Das heißt, Eure Heimat ist unser Albtraum. Ich glaube, es kam letzten Jahres irgendwann raus. Und das ist halt quasi ein Sammelband, wo verschiedene Leute verschiedene, größtenteils migrantische Perspektiven auf eben so diesen Heimatbegriff und Deutschland als ausgrenzendes Land werfen und so. Und da ist zum Beispiel auch ein Text von Lady Bitch Ray drin.
Gibt es eigentlich aktuelle Tracks von ihr?
Ich glaube, nach dem mit Tidal, den sie zusammen gemacht hat, kam kein neuer, den ich auf dem
Schirm habe. Wann war das denn?
Gute Frage. Anfang des Jahres auch, würde ich behaupten.
Oh, echt?
Ja, vor Corona, glaube ich, oder so.
Ist der hörenswert? Sollen wir den gleich mal auf unsere Playlist werfen? Oder würdest du
ja,
sagen?
Ja, also ich finde auf jeden Fall hörenswert. Ist halt natürlich grenzwertig, weil Lady Bitch Ray ja dafür bekannt ist, die Grenzen gerade so im Hinblick auf sexuelle Thematiken irgendwie bewusst irgendwie zu überschreiten oder Leute damit zu provozieren. Also der Track heißt Pussy Juice und kann man sich geben, denke ich.
Das war doch, mir ist sie damals irgendwie bekannt geworden, weil ich damals noch nicht so alles so richtig gecheckt hatte, aber sie war damals, gab irgendwie eine Sendung, die sehr skandalisiert wurde bei Harald Schmidt, wo sie zu Gast war, als Harald Schmidt diesen Ausflug mit Schmidt und Pocher hatte. Und da war Lady Bitch Ray zu Gast und das war ein richtig legendärer Auftritt, der nachher auch nicht mehr gezeigt werden durfte. Die Wiederholungen wurden sämtlich gestrichen, weil das den ganzen WDR-Redakteuren irgendwie zu schlimm war. Ich habe damals auf jeden Fall gefeiert.
War das die legendäre Sendung? Ich kenne dann, glaube ich, nur den Ausschnitt davon, wo sie Oliver Pocher ein kleines Döschen mit ihrem Zitat Fotzenschleim überreicht hat. War das diese
Ausgabe? Ich glaube, Sekret war das Wort. Das war Sekret. Ah, ja, genau, stimmt. Das war es.
Stimmt, ja.
Doch, doch. Das war legendär. Ja, ich habe eigentlich, glaube ich, von Lady Bitch Ray keinen Song im Kopf. Und ich frage mich auch, ob ich tatsächlich schon mal einen gehört habe.
Ja.
Sie ist jetzt vielleicht auch nicht die 1A-Musikerin, die es auf die Karriere mit der Musik abgesehen zu haben, sondern es geht ja, glaube ich, eher um den Aktionismus, sage ich mal, beziehungsweise um die Themen, die du vorhin schon genannt hast.
Ja, das sehe ich auch so. Und sie hat ja in karrieretechnischer Hinsicht, sie ist ja auch Akademikerin, sie hat ja einen Doktortitel, also Dr. Rehan Schein ist ja dann quasi ihr bürgerlicher Name.
Ja.
Und da behandelt sie sehr viele Themen dann auch noch viel ausführlicher und natürlich tiefer. Ich glaube, sie ist Linguistin, als sie es im Rap kann. Ja. Deswegen, ja. Es wird ihr auch immer ein bisschen nachgesagt, dass sie so jetzt im Nachhinein ein bisschen so als halt feministische Ikone im Rap inszeniert wird, aber in Wahrheit halt nicht viel musikalische Auswirkungen jemals losgetreten hat, aber halt provokant aufgetreten ist und das kommt, glaube ich, ungefähr so hin. Aber in Talkshows war sie immer gut. Sie hat auch mal, ich glaube, in einer österreichischen Talkshow Ulf Poscher hat ein Glas Wasser ins Gesicht gekippt. Das war auch sehr nice. Shoutout dafür.
Es ist auf jeden Fall Ehrenaktion immer.
Ja.
Und überall. Ach, Poschi. Ey, wir haben jetzt irgendwie das Thema irgendwie aufgemacht. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht nochmal erklären, was da mit dem Text und Seehofer und der Polizei und so weiter war. Aber ich dachte eigentlich, ey, wenn es euch interessiert, ein kurzes Googlen und den Text lesen reicht. Und müssen wir nicht weiter thematisieren. Wo die Solidarität in diesem Fall liegt, sollte, glaube ich, bei uns klar sein.
Ja, denke auch.
Volle Soli. Kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zum sogenannten Deutschrap. Und ich muss tatsächlich sagen, die letzten Tage und Wochen, ey, richtig gute Musik rausgekommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, diverse Sachen anzuhören von unterschiedlichsten Musikerinnen und Musikern. Meine Liebe zum Deutschrap blüht nochmal ganz neu auf, beziehungsweise auch zum Rap. Ich weiß gar nicht, mit welchen Sachen ich zuerst anfangen soll. Hast du beispielsweise den neuen Song von Haiti schon gefühlt?
Ja, den habe ich gefühlt. Ich habe ihn quasi auf Dauerschleife gepumpt, seitdem ich wieder zu Hause bin. Ja, Mann. Vorhin auch hier über die Boxen. Der ist super, super stark.
Es ist so wunderschön. So, es ist irgendwie, es ist so eine, ja, ich habe irgendwie schon neulich mit einer Freundin geschrieben und gesagt, ja, Alter, ich will nur noch Love-Songs von Haiti. Gib mir Montenegro Zero 2. Da waren auch andere Songs drauf, aber irgendwie sind da auch so viele Themen, die in diese Richtung gehen drauf und Mann.
Ja, ich fühle diese Liebesthematik und die Worte, die Haiti halt auch wählt, um quasi so eine Liebesstory in unsere Köpfe reinzusetzen, sind halt auch super gewählt, sind super ungewöhnlich und nicht, was man erwartet, aber funktionieren halt fantastisch. Das ist halt schon große Kunst in dem Fall.
Man will ja dann immer, man neigt ja immer dazu, völlig kitschfrei zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nur aus meiner Fanbrillensicht so wahrnehme. Du hast ja quasi auch schon gerade gesagt, dass du es auch tendenziell eher so siehst mit der ungewöhnlichen Wortwahl. Aber ja, bei mir auch auf Dauerschleife. Ich lieb's einfach. Was für ein unfassbarer Hit. Wann kommt eigentlich, ganz untypische Promo, haben wir letztes Mal schon gesprochen. Irgendwie kommen jetzt schon der fünfte oder sechste Song, der jetzt schon zu Sui Sui, dem Album, das irgendwann kommt. Weil jegliche Recherchen von mir, wann denn jetzt dieses Album denn auch wirklich kommt, sind bei mir ins Schwarze verlaufen. Ich habe nichts gefunden. Weißt du mehr?
Ich weiß dazu leider auch nicht mehr. Ich meine, keine Ahnung, ich traue es halt Haiti immer zu, dass es bei ihr halt auch einfach ein bisschen vielleicht ungeplanter läuft oder Sachen spontan entschieden werden. Also es gibt, glaube ich, auch schon Leute, zu denen ich leider nicht gehöre, die das ganze Ding schon durchhören konnten. Also würde ich mal vermuten, es kann nicht mehr ewig lang dauern. Allerdings, das Hafti-Album haben Leute auch schon 3 Monate vorher komplett hören dürfen, bevor es dann tatsächlich mal die Welt auf Spotify und so erblickt hat. Daher, wer weiß.
Ja, der Song heißt La La Land. Der kommt natürlich auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist, die ihr auf Spotify hören könnt. Oh, yes. Das ist übrigens auch mein kurzer Meta-Talk. Meine Ambition mit diesem Podcast ist eigentlich, dass wir irgendwann in diesen Kreis kommen, wo uns auch Alben vorab geschickt werden. Das ist das Ziel. Ich glaube, ich finde, es ist erreichbar, aber es muss erarbeitet werden. Es ist nicht so leicht.
Also ich würde sagen, der erste Schritt zu dieser Erarbeitung wäre vielleicht, eine E-Mail-Adresse vom Rap-Stammtisch einzurichten, weil ich glaube, die gibt es in dieser Form noch nicht. Und ich weiß nicht, wo die Leute sonst die Alben hinschicken.
Wir haben mehrere E-Mail-Adressen sogar.
Ja, ich glaube, es ist doch nicht
rapstammtisch@mail.com oder mail.de oder so. Und da gibt es nochmal der rapstammtisch@protonmail.com oder so. Aber wo schreibt man denn so eine E-Mail-Adresse hin? Bei Spotify vielleicht? Bei Instagram meine ich?
Gute Frage. Naja, falls ihr diesen Podcast hört und von Universal seid oder dort arbeitet, schickt uns Haitis Album bitte jetzt.
Ja, unbedingt. Schickt uns auch gerne andere Alben. Wir hören auch gerne andere Sachen an.
Ja.
Aber erwartet nicht, dass wir darüber reden. Ja, keine Ahnung. Nachher kriegen wir dann irgendwie so ein Casey Rebel Album und Mann, was soll ich denn damit?
Schlimm. Ja, aber das ist ehrlich gesagt immer die Schleife, in der man halt sich so bei Promo-Mails befindet. Man freut sich schon, weil halt bei 10 Mails, die man kriegt, ein Release dabei ist, was man wirklich, auf das man sich schon freut, und dann kann man es halt durchhören. Man kriegt halt auch 9 Mails zu irgendwelchen Singles, die man völlig belanglos findet und zu denen man halt auch kein Wort verlieren möchte.
Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, so vorab was hören, ich meine, man hat ja auch im Endeffekt so viel auch nicht davon. Man weiß es halt so ein bisschen früher, man ist ein elitärer Kreis, aber eigentlich, man will ja auch mal noch so richtig Fan sein. Die Sachen, die man dann halt auch als Fan konsumiert, da will man auch vielleicht so richtig die Promophase mitnehmen, alles ein bisschen mystisch und bleiben, und irgendwann ist es dann da.
Ja, das sehe ich schon. Man teilt auf jeden Fall, wenn man sich wirklich auf ein Album freut und das dann aber vorher hört, vielleicht auch, keine Ahnung, weil man halt schon vorher vor dem Release ein Interview machen muss, dann sollte man sich das Ding halt auf jeden Fall anhören. Man teilt dann, wenn man so im Phantom ist, teilt man halt nicht mehr dieses gleiche Release-Datum und freut sich mit allen anderen und feiert die Songs, weil man kennt die halt schon 3 Wochen. Klar,
vielleicht sollte man sich das in der Hinsicht echt nochmal so ein bisschen überdenken, ob man das möchte oder nicht möchte. Naja, aber du hast ja auch gerade schon das Haftbefehl-Album angesprochen, das Leute schon 3 Monate vorher hören durften. Jetzt ist es seit roundabout 3 Wochen draußen. Gab meiner Meinung nach eine wahnsinnig große Coverage in allen möglichen Medien, Magazinen, Zeitschriften, Zeitungen, Internetseiten, auch sehr interessante und schön geschriebene Meinungen. Insbesondere kann man vielleicht nochmal den Text von Miriam Dawoodwandi highlighten, der mir eine interessante Perspektive nochmal klar gemacht hat, die mir gut gefallen hat, die vielleicht jetzt gar nicht so tief ins Album selbst gegangen ist. Aber ja, was war denn dein Eindruck vom Haftbefehl-Album schlussendlich?
Ja, ich habe dasselbe irgendwie mitbekommen wie du. Es wurde ziemlich viel besprochen, auch ganz viel in nicht klassischen Hip-Hop-Medien.
War es nicht sogar in der FAZ?
Ja, safe auch bei der Welt, glaube ich. Das waren aber dann, glaube ich, auch nicht gerade die guten Texte über das Album. Selbstverständlich habe ich mir den Welttext nicht durchgelesen. Ich glaube, er war sogar hinter der Paywall und für Springer wird kein Geld bezahlt. Aber ja, also allein diese große Coverage und wo das überhaupt überall besprochen wurde, zeigt ja, was das halt irgendwie für eine Relevanz hat. Auch wenn es jetzt kein Nummer-1-Album geworden ist, von den Charts her ist es halt schon ein ziemlich wichtiges Deutschrap-Album. Ja.
Ja, nur auf Platz 4 gelandet, habe ich vorhin nochmal gesehen.
Ja, aber ja, Charts sind halt wirklich teilweise nicht so doll aussagekräftig. Hafti rappt, glaube ich, auch selber auf dem Album, ist ja auf die 1 scheiß und das nehme ich ihnen auch relativ ehrlich ab.
Ja, er hat sich ja einfach, was man auch an der Coverage im Endeffekt sieht, er hat sich einfach einen wahnsinnigen Status so erarbeitet, der meiner Ansicht nach kein anderer Deutschrap-Artist zurzeit hat.
Ja.
Also ich meine, klar gibt es Künstler, die mit Sicherheit umsatzstärker sind als Haftbefehl. Aber wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal aus dem Bauch aus, Sido ein neues Album bringt, dann ja, dann steht da bestimmt auch irgendwo ein Artikel, aber sicherlich nicht so klickstark oder nicht so präsent. Wahnsinn, hat er sich auch verdient. Ich glaube, es wird auch schon super viel generell über das Album an sich gesprochen, aber eigentlich so eine Meinung, die mir hängen geblieben ist, ist jetzt quasi, vor 2-3 Tagen habe ich es auf Twitter irgendwo gelesen, wer von euch hört noch das Haftbefehl-Album? Weil ich irgendwie so, ich habe das Album auch 2-3 Mal gehört und ich fand es auch an sich auf jeden Fall ein gutes Album, aber es ist irgendwie jetzt nicht so dieses, ja Mann, das will ich jetzt noch 1000er pumpen und irgendwie dieser Langzeiteffekt hat sich leider nicht eingeschlichen. Hätte ich mich drauf gefreut, wenn es so wäre, gutes Album, aber irgendwie nicht so der ganz große Hit bei mir persönlich.
Ja, same bei mir. Also ich finde auch, es ist schon ein gutes Album. Ich habe manchmal diesen Effekt, ich meine, im Hafti-Album waren echt schon viele Singles draußen. Und manchmal habe ich dann diesen Effekt, ich fand die Singles vor einem Album gar nicht so geil, aber der Rest, der noch auf dem Album ist, normalerweise kennt man den größten Teil des Albums auch nicht, holt mich dann so ab, dass ich dann denke, wow, ist schon ein krasses Album geworden. Im Hafti-Album war es halt ein bisschen andersrum. Ich kannte die Singles und der Rest der Songs, den ich dann neu hören konnte, hat mir halt nicht so viel gegeben, dass es jetzt irgendwie dauerhaft weitergelaufen ist. Trotzdem habe ich es mir gerne angehört, keine Frage.
Ja, apropos, auf einer Skala von 1 bis 14,5, wie frech war das Shindy-Feature?
Ja, Shindy, wirklich grottenschlechter Part. Also keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll.
Ich verstehe auch nicht, warum man sich so aus der Perspektive von Shindy, der ja schon auch ein großer Artist ist, aber ich glaube nicht bei allen. Also ich bin jetzt nicht so ein riesen Shindy-Fan. Ich habe mich nie so lange viel mit der Shindy-Musik beschäftigt. Aber wenn man auf einem Haftbefehl-Album ist, dann haut man doch einfach einen geilen Part raus, weil man weiß, jeder, der irgendwas mit Deutschrap zu tun hat, wird dieses Album mindestens einmal hören. Mindestens. Und dann haut er so ein Part raus. Was? Schlimm.
Ja, keine Ahnung. Ich habe dafür auch absolut keine Erklärung. Aber ja, das ist schon so ein bisschen so ein peinlicher Cringe-Moment einfach auf dem Album, wenn man sich das anhört. Auch als ich das mit anderen Leuten zusammen angehört habe, haben wir, glaube ich, irgendwas dabei gespielt. Und dann kam halt der Shindy-Part so langsam ran. Und dann haben wir schon vorher dem einen Dude, der das Album noch nicht kannte, gesagt, warte, jetzt müssen wir kurz ruhig sein, hör dir an, wie schlecht dieser Shindy-Part ist. Einfach dieser Cringe-Moment auf dem Album ist schon, ja.
Ich wollte dich auch schon mal persönlich fragen, was wären eigentlich die Chipmunks ohne Alvin? Ich finde gut, dass es endlich mal geklärt wurde. Endlich. 2020 wurde dieses Brennpunkt-Thema geklärt. Danke, Shindy. Ja, ich glaube sogar in der Videoauskopplung haben die Shindys Part auch einfach rausgelassen, oder?
Es gibt eine Videoauskopplung davon, die habe ich, glaube ich,
noch. Ja, die haben, glaube ich, dieses KMDF, also Koka macht dich feucht, haben die nochmal so als Hit irgendwie dann zum Album als Video rausgebracht.
Ah, okay. Das ist an mir vorbeigegangen.
Ja, macht nichts. Ist halt so ein, ist halt so ein Video. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Also Haftbefehl hatte auch schon bessere Videos zu dem Album. Er hatte ja auch. Ich weiß gar nicht, welcher Song war das, wo auch nochmal die Namen der Opfer von Hanau nach diesem Nazi-Terror.
Bin mir nicht sicher. Ich meine fast, dass es gleich zur ersten Single war, zu Bollern. Es könnte ja, aber auch könnte zu sein. Rücken an der Wand gewesen sein. Da gab es auch ein Video, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich eine gute Sache von Hafti.
Ja, das auf jeden Fall.
So viel äußert.
Ja.
Ja. Ich würde mal gerne bei der Musik bleiben.
Ja, voll gern.
Gerne, gerne. Hast du denn, ja, was hast du denn so gefühlt? Vielleicht gebe ich dir mal die Möglichkeit.
Klar, was ich mega gefühlt habe, und das glaube ich, also klar, ist glaube ich auch erst nach unserer letzten Aufnahme rausgekommen, ist Run the Jewels, oder?
Oh ja.
Teil 4. Ah.
Richtige Legende.
Das ist halt das Album, was bei mir seitdem, ich glaube, ist ja mitten in der Woche rausgekommen, an irgendeinem Mittwoch, das läuft halt seitdem ziemlich, ziemlich oft durch. Und das hat genau das geschafft, was ich vorhin meinte. Die Singles, die haben wir ja auch hier schon in der letzten Folge besprochen, fanden wir alle nicht schlecht, aber auch nicht krass. Aber so im Gesamtkontext des Albums funktioniert es halt alles richtig, richtig, richtig gut.
Und ja.
Das Album, die anderen Songs haben halt nochmal viel mehr zu dieser Gesamtmasse dazugegeben.
Ja,
das ist ein richtiger Classic. Bestes Rap-Album 2020 bisher.
Oh, wirklich? Für dich?
Ja, schon bisher.
Okay.
Aber keine Ahnung. Hast du ein anderes?
Ja, gut, ich überlege gerade so. Gut, ist ja, ich meine, das Jahr ist vielleicht zur Hälfte rum.
Ja, da kommt bestimmt auch noch mehr.
Ja, gute Frage. Ey. Ich meine, ja, halbes Jahr ist rum. Da kann man ja fast schon so eine Halbjahresrevue machen. Wo normalerweise bei RTL schon irgendwie auch nochmal so eine große Samstagabendshow draus gebastelt wird, mit den besten Momenten oder so. Rap-mäßig. Schwierig, weiß gar nicht. OG Kimo war letztes Jahr, ne?
Ja, Ende letzten Jahres, ja.
Okay. Ja, Run the Jewels 4, absoluter Wahnsinn. Sie haben das mitten in der Woche rausgebracht, weil es sollte auch in der Woche rauskommen, wo auf jeden Fall die Black Lives Matters Demos in den Vereinigten Staaten auf jeden Fall auch riesiger Wirbel waren. Und es haben sie dann einfach gesagt, ja komm, es ist unsere die Chartplatzierung ist uns eh einfach Latte, wir gehen einfach vom normalen Kosmos-Up hier, 3 Tage früher, hier ist das Album, viel Spaß. Und wurde dann auch in diversen Medien natürlich auch nochmal so ein bisschen rezipiert im Zusammenhang mit dieser Thematik, weil es halt eben auch einen ja, viele Stellen, die einfach eben diese rassistischen Strukturen und die rassistische Gewalt in den USA und vielleicht auch generell halt eben auch thematisieren und kritisieren. Es gibt ja auch, ich weiß den Namen von dem Song gerade nicht, aber es gibt ja auch die eine Textzeile, wo Killer Mike auch eben I Can't Breathe rappt und das halt eben auch nicht aus aktuellem Anlass darauf gerappt hat, sondern der Song ist halt auch einfach davor entstanden. Und damit zeigt sich auch einfach nochmal krass, wie krass wichtig und omnipräsent dieses Thema schon immer war und auch immer noch ist. Und ja.
Ja, safe. Ich glaube, diese Line ist auf Walking in the Snow drauf mit Gangster Boots.
Ja, genau, so hieß er.
Ja.
Ich würde den auch mal auf die Playlist machen, der hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Also ja, absolut gut. Also wie du schon meintest, es wurde schon ganz viel auch dazu geschrieben. Das Album passt halt total gerade in ganz viele aktuelle Zeitgeschehnisse. Aber natürlich wurde es nicht dafür geschrieben, sondern die ganzen Probleme, die ansprechen, gab es halt auch schon davor. Und die sind ja bei Run the Jewels auch in den Lyrics nicht neu. Nur, keine Ahnung, das Album hat es halt schon hingekriegt, viele Sachen noch pointierter, noch klarer anzusprechen, noch ein bisschen aufrüttelnder vielleicht. Und ja. Aktuell, während das einfach ganz viele Menschen sich mit diesen Thematiken vielleicht auch zum ersten Mal ein bisschen tiefer auseinandersetzen, passt es halt super rein und ja, ist eine krasse musikalische Ergänzung irgendwie zum Zeitgeschehen. Ganz abgesehen davon, dass das Album halt auch super viel Spaß macht, richtig gute Beats hat, richtig gute Banger hat, Killer Mike und LP Humor rüberbringt, ist halt, fügt sich alles ganz wunderbar zusammen.
Ja, ich glaube, so einen kleinen Hintergrund, das wissen, glaube ich, auch gar nicht so viele Leute, dass Killer Mike ja, man kann schon sagen, so ein richtiger Aktivist auch in den USA ist und eben Probleme der, ich sag mal, Black Community schon immer laut anspricht und bei irgendwelchen Demos in Atlanta auch eigentlich immer am Start ist und auch immer Redebeiträge hat. Und das ist mir auch vor, da müsste dann in etwa 4 Jahren gewesen sein oder 4,5 Jahren, auch nochmal aufgefallen ist, weil er in einem von ihm wohl im, er hat wohl irgendwie in Atlanta auch so 1-2 Barbershops und er hat in einem diesen Läden, hat er Bernie Sanders interviewt, einem einstündigen Interview und er ist auch ein krasser Bernie Sanders Supporter und das war, das gibt auch auf jeden Fall einige schöne Memes und GIFs dazu, wo Killer Mike und Bernie Sanders das Run the Jewels Logo machen beispielsweise und so weiter und so fort, das finde ich einfach absolut stark, deswegen sehr schade, dass man, dass die Chance nicht mehr besteht, dass Bernie Sanders zum Präsidenten gewählt werden könnte.
Ja. Aber es, ja, war, es war absehbar. Aber es stimmt, da hat Killer Mike auf jeden Fall richtig viel Wahlkampf einfach auch mit ihm gemacht, was ich auch, ja, super finde.
Ja. Ja.
Und ich muss auch sagen, was ich auch so ein krass gutes Element irgendwie an Run the Jewels finde, so aus persönlicher Sicht. Ich bin schon ganz oft abgeschreckt, wenn halt 2 ältere Hip-Hop-Dudes Hip-Hop machen und ich das immer noch frisch und ansprechend finden soll. Das fällt mir halt super schwer. Ich werde mir jetzt keinen Beginner-Track mehr geben können, um es mal auf Deutschrap umzumünzen, auch wenn es ganz andere Inhalte und ein ganz anderes Stilästhetik sind, weil die einfach alt sind und ich das nicht mehr fühle, wie sie sich ausdrücken und wie sie sich geben. Und bei Run the Jewels kriege ich da halt alles und finde alles gut, was sie machen. Und das finde ich keine schlechte Leistung. Ich meine, sie sind halt schon
Wahnsinn.
Eine Hip-Hop-Veteranen. Die haben ja auch ihre Solo-Karrieren,
ja,
quasi davor am Laufen gehabt und haben dann mit diesem unwahrscheinlichen Zusammenschluss dem Ganzen nochmal einen richtigen Kick gegeben. Das ist schon außergewöhnlich.
Ja, Killer Mike irgendwie Feature-Gast damals auf Aquemini von Outkast, glaube ich. Und LP El Producto auch schon seit Ende 90er musikalisch am Start.
Ja.
Wahnsinn. Ich finde eigentlich, ich weiß, vielleicht weißt du den Namen, ich finde eigentlich so zum Thema, zu dem Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben mit rassistischer Gewalt, Polizeigewalt, hatten die, glaube ich, bei Run the Jewels 2 auch so einen Track, der irgendwie so ein bisschen zweiperspektivisch ist, wo Killer Mike irgendwie so die Perspektive einnimmt, hey, ich wache jeden Tag auf und erzählt, wie er dann irgendwie so von einem Polizisten verhaftet wird, wegen irgendeinem Scheiß und LP nimmt irgendwie den Part nur auch auf, er wacht irgendwie auch auf am Tag und er hört dann von irgendwo nur einmal eine Textzeile, sagt er, ja, irgendwo draußen Polizeigeräusche. Weißt du, welchen Track ich meine?
Könnte Early sein, oder?
Ja, genau, Up Again Early, ja.
Der ist
in der Thematik, den finde ich absoluten Wahnsinn, den liebe ich total. Ja. Ey, ich würde den einfach auch auf die Playlist drauf machen.
Mach das ist,
da haben wir einfach 2 Songs drauf.
Ein super emotionaler Song auch einfach. Der war halt auch damals schon so richtig mitreißend, hat einem so eine Gänsehaut, ja, quasi mit einem leichten negativen Gefühl einfach auch noch gegeben, weil es halt alles stimmt, was die sagen und die Perspektiven, die einnehmen, wie du es gerade geschildert hast.
Ja, absolut. Absolut Run the Jewels 4. Also hört es euch nochmal unbedingt an. Ein richtiges Album, das man sich durchhören kann. Absolute Empfehlung von uns beiden, sage ich jetzt einfach mal.
Jo.
Ein Duo, das auch so ein bisschen auf, ja, ich sag mal so ein bisschen Gewalt, aber Gewalt in Deutschland aus einer ganz bestimmten Ecke Bezug nimmt, ist Zugezogen Maskulin, die jetzt auch mit einem Album am Start sind oder beziehungsweise bald am Start sein werden. Aber die haben jetzt diese Woche den Song Tanz auf dem Vulkan veröffentlicht, der so ein bisschen die Horden von Einzeltätern beschreibt und wie man vielleicht sich damit auseinandersetzen kann. Hast du den Song gehört, David?
Ja, ich habe ihn mir angehört, aber ich glaube tatsächlich nur so 2-mal, weil der kam halt so letzte Woche Freitag natürlich raus und da war ich noch ein bisschen beschäftigt und urlaubsmäßig unterwegs. Fand's ganz nice. Ich glaube, ich hatte richtig Schwierigkeiten, mich an den Beat zu gewöhnen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, das liegt halt daran, dass ich, ja, schon irgendwie. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich mir noch nicht so genau und ordentlich anhören konnte. Es war halt so nebenbei. Das fällt mir immer schwer dann
einzubringen. Okay. Der ist mir gar nicht irgendwie so aufgefallen als besonderer Beat. Ich fand halt den Song, den sie davor irgendwie so veröffentlicht haben, diesen Exit-Song, der so ein bisschen das Outro des Albums sein wird, den als, ja, auch wieder so ein, ich weiß auch nicht, irgendwie ein wirrer zugezogen Maskulin-Move im Endeffekt. Der hat mich für nicht so mitgenommen, aber der Song jetzt, der ist richtig gut.
Ja, ich habe zum Beispiel diesen Exit-Song, da habe ich halt diese wirre Ästhetik und auch, wie sie halt die Sätze so aneinander reihen und quasi sprechen und rappen miteinander vermischen, das habe ich halt schon irgendwie geahnt. Du kannst mir schon im Voraus ganz gut irgendwie als so Outro-Track vorstellen.
Ja,
aber ja, ich werde mich bei Tanzania auf dem Vulkan auch nochmal reinfuchsen.
Ja, aber dieser Exit-Song ist jetzt ja, das ist jetzt, sehe ich schon auch so wie du, aber es ist nicht der Song, den man jetzt ungefähr 18 Mal hört oder so.
Ja, denkt,
oh ja, komm, ich spiele den auf dem Konzert. So, ja. Aber ja, ich sehe, was du meinst. Bist du so zugezogen maskulin-mäßig? Verfolgst du die schon lange oder verfolgst du die eigentlich nicht so richtig?
Ja, ich würde sagen, so halbwegs lange verfolge ich die beiden schon. Also eigentlich erst seit ihrem ersten, na gut, es ist nicht das erste richtige Album, halt seit dem Album Alles brennt. Ich glaube, es kam 2014 oder 2015, wahrscheinlich 2015 raus, Anfang 2015.
Ja.
Und dann bin ich gerade zum Studieren von zu Hause ausgezogen und habe mich eh viel mehr in Rap-Dinge und Untergrund-Rap-Dinge reingehört und mich da irgendwie mehr eingearbeitet. Und das war halt eins der krassesten Alben, was irgendwie in diesem Jahr rauskam. Und das hat dann auch meine WG ziemlich oft gepumpt. Im gleichen Jahr kam dann, glaube ich, auch noch Normaler Samt von Audio 88 und Jessen raus. Und man hatte so zwei Links-Rap geprägte Alben, die irgendwie super krass waren.
Es war ein gutes Jahr auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe halt danach in der Aufarbeitung auch noch die älteren ZM-Sachen, die man sich irgendwie noch im Internet runterladen konnte, gegeben. Also
yes, sir.
Das erste richtige Album quasi, Kauft nicht bei Zugezogenen, was unglaublich gut ist. Und das andere war quasi so Mixtape. Scheiß, da habe ich den Titel gar nicht mehr im Kopf. Das war aber, glaube ich, auch fast ausschließlich auf fremden Beats, auf die einfach drauf gerappt haben.
Die hatten aber zwei, drei Sachen oder so, die waren... Ah,
das andere, das Mixtape-Ding, hieß, glaube ich, einfach nur Zugezogen Maskuline, das war so self-titled.
Ja, ja, das haben wir damals schon richtig früh auf dem Schirm auch gehabt, das war alles absolut feierbar. Da haben wir damals alles mitgenommen, richtig geil.
Ja,
super. Auto und Till, also, der mir die, glaube ich, damals gezeigt hatte.
Ja, nice, wenn ihr da auch schon richtig früh drin wart. Ich meine, beim Kauf nicht bei Zugezogenen ist ja auch Erntete Kunst drauf und Rotkohl drauf. Das sind ja auch so ein paar Dinger, die auch live ein paar Jahre länger überlebt haben. Das sind halt richtig gute Songs einfach.
Und wie ist nochmal das mit Scheiterhaufen? Oder wie war das nochmal?
Menschenopfer?
Ach, nee, ich weiß auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall auch alles wahnsinnige... wahnsinnige Songs, Zugezogen Maskulin, richtige Lags. Wir machen aber, würde ich sagen, nur den neuen Song auf die Playlist, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht, wenn das Album dann rauskommt, kann man ja nochmal ein Classic von Kauf nicht bei bei den Zugezogenen mit draufpacken, weil es gibt auf jeden Fall ein Bundle zu dem Album, wo halt das Album zum ersten Mal auf Platte gepresst, auch bei Kauf nicht bei Zugezogenen, und darauf freue ich mich halt schon richtig.
Fast ein guter Grund, es zu kaufen. Fast. Ja. David, du bist doch super Kollega-Fan, oder?
Ja,
sehr großer Kollega-Fan auf jeden Fall. Ich hab was Kleines vorbereitet.
Ich hoffe, kein Kollega-Punchline-Quiz. Ich werde keinen einzigen Song kennen dann.
Nee, es ist ein bisschen was anderes. Ich habe so ein bisschen Punchline-Quiz heute so ein bisschen vorbereitet, aber bin auf eine wunderbare Seite gekommen, die mir eine wunderbare Idee gegeben hat. Es wird ein Quiz sein, aber es wird nicht das übliche Punchline-Quiz sein. Die Seite, auf die ich gekommen bin, sind von 2018 auf Weiß. Hier sind die 180 besten Wie-Vergleiche aus dem neuen Kollega-Album.
Wow, aus welchem Jahr war das?
2018.
Uff.
Ich weiß nicht mehr genau, ob das schon eine sehr kritische Phase war, wo man Kollegen noch abfeiern konnte, oder nur eine mittelkritische Phase. Auf jeden Fall, die Weiß hat diesen Artikel immer noch online. Unabhängig davon, dass Kollege Antisemit ist, kann man ja auch über seine Songs lachen. Und deswegen habe ich mir folgendes Spiel ausgedacht, und zwar erkenne die Nicht-Kollege-Wie-Vergleich-Punchline. Ich habe jetzt für dich immer drei Wie-Vergleiche und du musst raten, welcher Wie-Vergleich nicht von Kollega ist. Hast du Bock?
Ja, ich ahne das Game auf jeden Fall. Auch wenn Kollega schwierig ist zum Starten, aber yo, Wie-Vergleiche hat er auf jeden Fall ziemlich geliefert, denke ich.
Ja, ich habe auch so, ich finde auch, es sind auch schon, also ich habe mich jetzt nicht sehr lange mit den 180 nie vergleichen und überlegt, welche vielleicht die besten sind oder welche die wacksten sind. Ich glaube, es ist einfach eine ganz gute Auswahl. Ja, fangen wir mal an. Frage 1. Welche Line, welcher Wie-Vergleich ist nicht von Kollega? Leute können es nicht fassen, wie querschnittsgelähmte Hunde. Antwortmöglichkeit 1. Antwortmöglichkeit 2. Fällt mir schwer, wie das optische Auseinanderhalten von Sido und Mark Forster.
Ja, den Vergleich ahne ich auf jeden Fall.
Oder meine Jungs transportieren J-Rocks, sie haben einen Kokslaster wie Kate Moss. Welche dieser drei Lines ist nicht von Kollega? Nochmal die Auswahlmöglichkeiten. Leute können es nicht fassen wie querschnittsgelähmte Hunde. Oder fällt mir schwer, wie das optische Auseinanderhalten von Sido und Mark Forster. Oder meine Jungs transportieren J-Rocks, sie haben Kokslaster wie Cakes, Kate Moss. Kate.
Schwierig. Die wirken alle auf jeden Fall ziemlich absurd. Ich ahne den Sido und Mark Forster das eigentlich. Deswegen würde ich mal tippen, der ist nicht von Kollega.
Der ist leider von Kollega. Es ist, Leute können es nicht fassen, wie querschnittsgelähmte Hunde. Das ist von dem wunderbaren Song Untergrund Bunkerspion von Edgar Wasser.
Oh wow.
Das
hätte ich nicht erwartet.
Ja, und zwar, das ist auch der Grund, warum ich auf diese Wie-Vergleiche gekommen bin, weil ich wollte eigentlich die wunderbare Punchline nehmen, weil ich könnte es auch jetzt nicht sagen und die nochmal irgendwann in den Nächsten nehmen, sag's jetzt einfach. Ich wollte die wunderbare Punchline von Edgar Wasser nehmen. Ich habe gute Vergleiche wie ein Rapper, der gute Vergleiche hat, ja, den ich immer noch lustig finde. Ja. Und ich weiß nicht, ob man den kennt, aber egal. Okay, die nächsten drei Lines. Und zwar, Rapper kleben an meinem Arsch wie ein Schreibtischsessel oder ich baller wie Kleinkaliberwaffen oder ich genieße die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure. Drei fantastische Lines. Wer hat sich das nicht ausgedacht, beziehungsweise welches nicht von Kollega?
Kannst du nochmal alle drei kurz reinflippen?
Rapper kleben an meinem Arsch wie ein Schreibtischsessel. Ich baller wie Kleinkaliberwaffen oder ich genieße die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure.
Ich gehe auf die dritte. Ich genieße die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure.
Du hast deinen ersten Punkt gemacht. Diese Line ist von... Kannst einen Bonuspunkt machen, wenn du rätst, wer könnte das gesagt haben?
Als ob, aber da müssen wir sich reinfuchsen. Welcher Rapper genießt denn Arbeit in vollen Zügen? Also abgesehen von dem Zugvergleich, aber wer genießt denn seine Arbeit? Nee, keine Ahnung.
Motrip ist es.
Ah, bin ich nicht so drin in der Diskografie? Schade.
Ja, macht nichts. Hä? Wie, du kannst nicht? Aber ach, das ist eigentlich auch nochmal so ein Nebenthema. Bei unseren Freunden von HackMack TV, dem Podcast, die haben ja, glaube ich, wahnsinnig lange und ausgiebig über das legendäre Best-of Motrip-Album gesprochen und gelacht, das jetzt irgendwie vor ein paar Wochen rausgekommen ist.
Das habe ich nicht mehr mitbekommen, dass es das gibt.
Ja, es ist halt auch einfach geil in Zeiten 2020, wo du einfach alle Songs online verfügbar hast, einfach ein Best-of-Album rausknallen. Und ich habe da neulich absolut zufällig mitbekommen, warum das gemacht wurde. Denn ich habe irgendwie so aus irgendwelchen Gründen Fernsehen geguckt und durchgesappt und bei Vox lief Sing deinen Song und da war irgendwie Motrip zu Gast und irgendwelche Country-Sänger und Leute, die ich nicht kenne, haben Motrip-Songs gesungen und da war mir instinktiv klar, die haben einfach ein Best-of-Album von Motrip gebracht, damit sie in den Werbepausen dieses Best-of-Album von Motrip Leuten, die Vox gucken, verkaufen können, weil Leute, die Vox schauen, würden auf jeden Fall auch eine CD kaufen.
Ja, im
Mediamarkt oder so. Und deswegen bringt man ein Best-of-Album raus. Das ist der Grund, glaube ich, oder?
Aber fantastisch. Ich meine, da greifen nochmal richtig alte Verwertungslogiken. Also halt so Fernsehwerbung, die klar auf eine CD dann irgendwie vielleicht hinausziehen und nicht halt auf eine zweiminütige Single auf Spotify.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ja, Motrip macht echt auch so eine Abbiegung in komische Richtungen. Also es gab vor ein paar Jahren fand ich den eigentlich, das erste Album von ihm fand ich noch stark. Also
ja, aber ich glaube, die Konkurrenz ist halt auch einfach groß geworden. So, also guck dir mal an, mit wem du dich jetzt im Rap-Business rumschlagen möchtest, wenn du wirklich richtig Klicks und Cash auf deine Singles machen möchtest.
Ja.
Und wenn du halt, sag ich mal, softe Texte hast und der auch nicht zu schade bist, dir ein anderes Publikum zu suchen, dann gehst du halt auf die, die noch abends auf der Couch sitzen und lineares Fernsehen gucken. Und da liegt halt auch Geld rum. Und es ist dann, auf die Idee kommen vielleicht nicht so viele.
Ja, das Geld muss ja auch irgendwie abgefarmt werden.
Ja, und warum nicht von Rap?
Oh Mann, ey, Motrip. Aber ich meine, der wird wahrscheinlich auch genug Ghostwriter-Money noch reinholen, oder?
Ja, denke auch. Ich denke, dafür hat er ganz gute Fähigkeiten.
Würdest du vermuten, dass Motrip am Helene Fischer-Album mitgeschrieben hat?
Nö, hätte ich jetzt nicht vermutet.
Gab mal irgendwie so, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, irgendwie, das war schon 2-3 Jahre her, in dem ich ohne Namen ziemlich felsenfest stand, dass bei dem Helene Fischer-Album sehr viele Ghostwriter dabei waren. Gut, das ist eh klar, aber ja, auch namhafte aus der Hip-Hop-Szene. Und man muss natürlich an Motrip und Alias denken, dass, und ich würde es denen halt auch wirklich 1A zutrauen, dass sie beim Helene Fischer-Album locker das mitmachen, weil die das Geld verdienen wollen.
Ja.
Naja, okay, zurück zu unserem lustigen Welcher Wie-Vergleich ist nicht von Kollega-Quiz. Runde 3. Ist es Line 1? Ich sorge für Wirbel wie Physiotherapeuten. Oder ich hänge in der Hood wie Polizeiabsperrbänder. Oder ich hänge ab wie Eiszapfen.
Ich hänge ab wie Eiszapfen.
Das ist leider auch von Kollega.
Oh mein Gott.
Ich sorge für Wirbel wie Physiotherapeuten ist von seinem... Ist es sein Buddy, Alias? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Alias ein Kumpel von Kollega. Kann ich mir vorstellen.
Ja, die passen doch zusammen.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Ich traue, glaube ich, mein Kollege hat ja schon eine Wortgewandtheit und so eine Faszination, Texte irgendwie sehr strukturiert anzulegen. Aber yo, wenn du natürlich einen Artikel hinkriegst, dass du wie viel? 180 Punchlines hast, dann müssen halt auch super billige.
180 Wie-Vergleiche, nicht
Wie-Vergleiche, nicht Punchlines.
Wie-Vergleiche.
Dann müssen da natürlich auch so Schwache dabei sein, wie ich hänge ab wie Eiszapfen. Ich meine, das ist halt wirklich, der ist schwach, ganz schwach.
Ja, den wollte ich auch unbedingt mitnehmen, weil ich den so banal fand.
Ja, sehe.
Gut, aber im Jahr 2020, wo man noch mal klarstellen kann, was die Chipmunks ohne Alvin wären, ist auch Hang Up wie Eiszapfen noch locker ein Wie-Vergleich, der durchgeht.
Find schon. Ja, würde auch sagen, diese Schwachpunkte gibt's immer wieder.
Okay, dann Runde 4. Kapuze im Gesicht wie ein Assassine oder immer mit dem Herzen dabei, wie Artischocken.
Uff.
Oder ihr seid durch den Wind wie mein wehendes Versace-Hemd.
Ja, ich gehe auf die Artischocken. Ey, wer hat das geschrieben und eingerappt? Da muss man sich doch fragen.
Ich hab halt auch einfach, weil ich gedacht habe, so, oh, ich muss jetzt aber auch andere Wie-Vergleiche finden, habe dann halt irgendwie nur ganz random gegoogelt, beste Wie-Vergleiche und bin halt original auf einen fucking Bento-Artikel gestoßen mit, diese lustigen Wie-Vergleiche können Sie bei einem Arbeitsgespräch von Rappern unterbringen.
Oh nein, Alter.
Und ich hänge ab, ich bin immer mit dem Herzen dabei, wie Artischocken ist eine wunderbare Punchline von Fettes Brot.
Unglaublich. Ja, aber das ist der Grund, warum Bento eingestellt wird. Es gibt gute Gründe für diesen Schritt und die sind nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern auch inhaltlicher. Das ist ein Grund dafür, finde ich.
Ja, gut.
Oh mein Gott.
Ja, aber ich meine, weiß, die 180 Wie-Vergleiche von Kollegen am Start haben, die gibt's irgendwie noch. Aber gut, ja, da ist ja auch M-Journalism. Wir haben für euch die 3 besten Ketaminsorten getestet. Absolut Top-Artikel, immer noch Legende. Okay, du hast noch die Chance, das Spiel in Anführungszeichen zu gewinnen, weil wir kommen jetzt zu 5. Leine, du hast zwei richtig, zwei falsch.
ja, nicht schlecht.
Folgen, eigentlich. Ja, finde ich auch beeindruckend dafür, dass du eigentlich von Kollega, glaube ich, sagen wir mal, einfach keine Ahnung hast.
Nee, also mit Kollega, ich habe mich halt mit der Musik wirklich nie auseinandergesetzt. Ich habe nur einmal für mein Studium halt eine Hausarbeit über ihn geschrieben und dann nur um seinen Antisemitismus.
Okay, bitte nochmal, was war das Thema deiner Hausarbeit über Kollega?
Naja, wir hatten so ein, jetzt kommen hier tiefe Studieeinblicke. Wir hatten halt so ein Thema, wo wir uns mit Jugendkulturen in Musik beschäftigt haben. Einmal in Metal und einmal in Hip-Hop. Und halt auch mit Problemen, die diese Jugendkulturen bieten. Und dann habe ich halt mein Abschluss-Essay darüber geschrieben, wie Antisemitismus im Rap funktioniert und wer den gebraucht und mit welchen Mitteln. Und da ging es halt selbstverständlich ganz viel um Kollega. Und da habe ich mir relativ viele Kollega-Antisemitismus-Lines angeguckt. Mhm. Und die ganzen Symbole, die er in den Videos unterbringt und so. Aber da habe ich musikalisch...
Es interessiert mich dann doch so sehr, dass ich nicht fragen würde, was hast du noch so thematisiert? Welche Künstler sind da vielleicht nicht so ganz rosig dabei weggekommen?
Boah, na klar, also es ging halt auch nochmal kurz um Haftbefehl, aber der hat sich ja zumindest schon mal dazu geäußert. Der hat ja diese Line, ich zücke Kokain an die Juden von der Börse.
Und das auf
befeuert halt natürlich das Stereotyp, das Klischee, dass Juden reich sind und dass Juden mehr oder weniger die Welt und das Kapital lenken. Das ist halt, ja, es ist so ein Bild, was halt immer wieder auftaucht, sowohl in irgendwelchen Videos, jetzt nicht von Hafti, aber auch generell bei anderen Rappern. Er hat sich, glaube ich, aber mittlerweile auch davon distanziert und hat dann halt gesagt, das ist halt eine reale Lebenssituation gewesen. Er hat wirklich Kokain an echt Juden vor einer echten Börse getickt. Ja, sowas habe ich mir angeguckt. Die Hausarbeit, der Essay ist schon ein bisschen länger her. Die anderen Leute, die ich aufgegriffen habe, habe ich gar nicht mehr richtig im Kopf.
Okay. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also schön, dass man über sowas dann auch Hausarbeiten schreiben kann.
Ja.
Ich habe das Falsche studiert.
Naja, du hast immerhin einen Job.
Ja, aber was für eine. Jetzt wird es zu persönlich.
Ja, wir gehen zurück zu den Beef-Vergleichen.
Ja, Runde 5. Und zwar, Auswahlmöglichkeit 1, unberechenbar, wie wenn man Pi zum Quadrat nimmt. Oder Line 2, ich spreche Tacheles, wie Bewohner im Wunderland. Oder mein Leben war nicht schwarz-weiß, wie Klaviertasten.
Ey, für diesen Alice-Ding habe ich gerade richtig lange gebraucht, bis ich ihn gecheckt habe.
Ich habe sogar extra zweimal gesagt,
damit man es
noch ahnen kann.
Das hat mich trotzdem verwirrt. Kannst du den dritten oder die dritte Line nochmal vorlesen?
Mein Leben war nicht schwarz-weiß wie Klaviertasten.
Ja, ich glaube, den nehme ich. Keine Kollegalein.
100% Kollegalein.
Nein.
Aber hätte ich ehrlicherweise auch genommen. Ich habe gesagt, Alter, mein Leben war nicht schwarz-weiß wie Klaviertasten. Hört sich auf jeden Fall nach 2003 Prinz Porno an, der Philosoph. Ja. Nee, es war die unberechenbare, wie wenn man Pi zum Quadrat nimmt. Die ist von Jimi Hendrix.
Okay, fair enough.
Fair enough. Fair enough, ja. Knappe Niederlage, aber gut geschlagen.
Ja, aber super gutes Format. Entertaint mich.
Ja, aber jetzt kann ich es nicht nochmal machen, weil dann könnt ihr nochmal die 180 Wii-Vergleiche eigentlich alle gönnen.
Ja, ich werde jetzt jeden Tag diesen Artikel auf weiß.com aufrufen, bis ich alle 180 Wii-Vergleiche auswendig gelernt habe. Und dann habe ich das Spiel gemeistert.
Easy.
Ja.
Wie kommen wir vom Kollegen weg? Sag mal, macht er eigentlich noch Musik oder gibt es was Neues von seinem komischen von seinem Mentoring-Programm? Hab nichts mehr gehört, seitdem diese Recherche von, wer war nochmal? Johann Vogt?
Johann Vogt und auf jeden Fall noch ein anderer Dude, aber kann man vielleicht auch sagen, dass sie das damals für Weiß geschrieben haben. Das ist halt auf jeden Fall sinnvoller Content, der damals da stattgefunden hat.
Also bei Weiß gibt es auch sinnvollen Content im Gegensatz zu Bento, wo es nur Scheiß gab.
Ich lasse es so stehen.
Ja, ist vielleicht auch besser für dich. Mhm. Ich habe das Gefühl, du willst noch ein Praktikum bei Bento abgreifen oder so.
Na, ich glaube, dafür ist es zu spät.
Ja, aber Bento, das gehört jetzt ja der junge Spiegel. Und bei Spiegel kann man ja auch immer mal noch ein paar Haftbefehl-Kolumnen runterdrücken oder so. Egal. Es wird keinen jucken.
Na, glaube auch nicht.
Okay, jetzt tatsächlich zu einem ganz anderen Thema. MC Smoke, einer meiner absoluten Lieblingsartists, die sich so im Bereich Deutschrap rumtummeln, weil er einfach immer wieder die absolut geilsten Aktionen, Formate und Sonstiges macht. Aktuell gerade mit seinem Format Tagessmoke unterwegs. Hast du das mitbekommen, David?
Ja, hab's mitbekommen, hab's nicht geschafft, mir jeden Tag oder jeden Abend reinzuziehen, aber hab's dann ab und zu nachgeholt, wenn es ging, und sind ja auch nur relativ kurze Videos. Ja.
Kurze Erläuterung. MC Smoke hat angefangen, jeden Tag die aktuellen Nachrichten auf dem Beat einzurappen. Und es sind tatsächlich irgendwie ein paar ganz schöne Sachen entstanden, die mir persönlich gut gefallen haben. Und leider war heute wohl auch schon die, in Anführungszeichen, das Staffelfinale. Also vielleicht gibt es irgendwann nochmal, aber er wird es jetzt nicht dauerhaft durchführen. Sehr schade. Aber es ist ja auch ein Format, das es in der Form auch schon mal gab von einem anderen Rapper. Hast du das auf dem Schirm, wer das war?
Oh, ja, ich müsste das wissen. Klar, das
Frage.
Mist, da, peinlich, dass mir der Name nicht einfällt. Klar, der hat auch quasi die Nachrichten einfach in Reimform sozusagen vorgetragen. Ne?
Aber mit einem deutlich ernsteren Duktus,
ja, und ja,
viel mehr staatstragender. Hey, es ist dein Lieblingsrapper vom Originallabel Japsen Soul. Ich wünschte, es wäre gelogen. Es war wirklich sein selbst gegründetes Label. Es geht um den guten Blumio.
Ja, Blumio, Mann.
Der, glaube ich, damals für Yahoo News irgendwie wirklich aber auch eine sehr lange Zeit das Ding durchgezogen hat und jeden Tag News eingerappt hat. Wie geht's eigentlich Blumio? Macht der noch Musik?
Keine Ahnung. Weiß also nicht. Ich kannte ihn halt auch nur genau von diesen Ausschnitten, aber damit disqualifizierst du dich halt auch einfach, wenn du das wirklich mit so einem ernsten Anspruch machst, irgendwie dann noch spaßige Musik zu machen, die Leute richtig ernst nehmen können, so anders, als es jetzt vielleicht bei MC Smoke ist.
Mhm. Ich hatte von Blumio damals noch, der hatte, ich glaube, es hieß die Yellow-Album, auch schon ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt, aber da hat er auf jeden Fall auch ein gute Songs drauf, das habe ich sogar mit Originalunterschrift, weil das wurde so verkauft, also ich vermute, dass nicht so viele Einheiten abgesetzt wurden.
Ja.
Ich habe es auch nicht so zum Release gekauft, aber der hat auf jeden Fall ganz gute Songs, irgendwie Hey Mr. Nazi war auf jeden Fall damals ganz gut, aber das ist auch schon echt 10 Jahre her, locker. Egal, darum soll es nicht gehen, ey, Tagessmoke, ich weiß auch nicht so genau, ob man da jetzt sagen muss, ey, guckt euch das nochmal an, weil das vielleicht auch wirklich so ein Tagesding ist, wie dann bestimmte Themen aufgearbeitet werden und dann vielleicht halt eben auch mit dem sogenannten Augenzwinkern kommentiert, eingerappt werden. Oder was meinst du?
Ja, aber wenn man nochmal, keine Ahnung, wenn man wie ich fast die ganze letzte Woche mehr so im Urlaubsfeeling war, aber man hat auch keinen Bock, jetzt alle Tagesschau-Folgen von der letzten Woche nachzugucken, dann kann man sich einfach die 6 oder 7 Folgen von MC Smoke angucken und da kriegt man eine Nachricht mit einer Line präsentiert und man kriegt auf jeden Fall ein knackiges Update, was alles passiert ist. Mhm. Müsste man sich dann im Zweifelsfall nochmal reinlesen, aber ja, kann man sich schon geben. Macht schon Spaß.
Eigentlich auch so von den gesetzten Thematiken halt einfach auch viel mehr leider an dem, was mich auch wirklich interessiert.
Ja, das stimmt. Das spricht auf jeden Fall eine Zielgruppe an, die quasi eh auf Twitter abhängt oder nicht nur, aber auch auf Twitter abhängt und auch da über die Themen diskutiert, die eben dort diskutiert werden. Also es gibt halt auch eine Line so, yo, Kurt Brödel hat heute viel getwittert oder war viel auf Twitter aktiv oder sowas. Und ja, das ist natürlich ist das relevant. Das gehört natürlich in den MC Smoke Track mit rein.
Ja.
Wichtige Nachricht.
Ja. Halt aber auch, jetzt können wir ja nochmal so den sogenannten Bogen schließen zum Beginn der Sendung. Der hat dann eben diesen die Taz-Satire von Hengame hat eben auch aufgegriffen und das habe ich in den klassischen Nachrichten bisher noch nicht als Thema gesehen, obwohl ich da auch eigentlich immer relativ häufig dabei schaue. Gut, vielleicht kann ich Lügen bestraft werden, aber egal. Aber da sind einfach so Themen, die mich wirklich auch mehr betreffen. Und dabei auch natürlich auch so ein paar Sachen, wie Kurt Brödel hat häufig getwittert.
Ja, klar.
Aber gut, das ist auch, für mich ist das auch wichtig, finde ich.
Ja, ich meine,
stell dir vor,
du warst den ganzen Tag nicht auf Twitter, abends bist du bei Instagram, schaust dir die MC Smoke-Folge an und er erzählt das mit Kurt Brödel, dann kannst du einfach deine Twitter-App öffnen und kannst den ganzen Grind nochmal nachvollziehen. So.
Ja. Warum hat eigentlich noch nie jemand irgendwie so einen, quasi so ein Daily-Format? Ich meine, das Einzelrappen ist natürlich nochmal eigene Kunstform und eine Schwierigkeit für sich, aber klar, man könnte doch einfach nochmal so eine Nachrichtensendung, so 10 Minuten, der Tag auf Twitter irgendwie nochmal machen. So, das will ich eigentlich wissen. So, es ist halt manchmal super schwierig, wenn du den ganzen Tag nicht Zeit hattest, zu wissen, was heute gegrindet wurde auf Twitter. Das kriegst du manchmal halt einfach auch nicht mit. Das ist einfach super schwierig. Und ich will das aber eigentlich wissen, wenn was, klar, Wichtiges war.
Es wäre super nice, aber dann hast du halt das Problem, dass du halt schon sowas wie verschiedene Blasen hast, die halt bestimmte Leute, also klar, bei uns beiden mag sich das noch überschneiden durch ein paar humorähnliche Sachen oder Rap-related Sachen, aber es gibt, glaube ich, auch total viele, nicht gerade kleine User, die halt auch irgendwie wichtig sind und die gehen komplett an uns vorbei.
Das würden halt nicht mal sogenannte kleinen User.
Ja, klar.
Zum Beispiel sind dann die Jura-Bubble oder die Fußball-Bubble oder die Pomo-Bubble oder was weiß ich. Apropos Twitter, du hattest dich für einen wunderbaren Vorschlag für den Twitter-User der Ausgabe.
Ja, ganz passend einfach, aber nicht nur, weil sie die News von den Tagessmoke von MC Smoke präsentiert haben, aber auch sonst einfach mit super starken Grind am Start sind. Das Hip-Hop-Archiv auf Twitter, yes, unter dem Ad Polo Yolo Boi mit B-O-I-I. Wird man auf jeden Fall finden, wenn man einfach nach das Hip-Hop-Archiv sucht. Und da gibt's halt eine wirklich krass gut zusammengestellte
und auch
rar, sehr, sehr, sehr tiefgehende und rare Sammlung an Videoausschnitten, an Bildern, die teilweise schon nochmal irgendwie einem Sachen in Gedächtnis rufen, die man komplett vergessen hatte oder von dem man im besten Fall auch gar nichts wusste, weil man noch super klein war und sich nicht für den Scheiß interessiert hat. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß und es gibt trotzdem auch aktuelles Zeug, wie zum Beispiel, dass sie MC Smoke präsentieren oder halt mal was zu Alben schreiben, die halt jetzt in der aktuellen Woche rauskommen oder sowas.
Ja.
Ich finde es eigentlich ganz angenehm, halt nicht nur irgendwie die Art von normalem, langweiligen Archiv in dem Sinne zu haben, dass einfach nur Sachen aufgearbeitet werden, sondern es ist halt auch einfach ein subjektiver, persönlicher Twitter-Account, wo auch mal eine Meinung drin steht und wo Leute gepusht werden, die aktuelle Dinge machen. Ist sehr angenehm.
Ja, absolut. Auf jeden Fall absoluter Standard-Twitter-Follow, wenn man so ein bisschen reinkommen will.
Ja.
Apropos Social Media, was mich heute bzw. gestern sehr gefreut hat, ich habe mitbekommen, dass Griffizzle No Whistle endlich wieder aktiv ist und
das ein große paar Comeback.
Ja, Mann. Das 13. Comeback von Griffizzle No Whistle. Unseren Lieblings-Deutschrap-Cartoonisten. Wunderbar. Bin gespannt, wie lange es anhält, aber auf jeden Fall die ersten zwei Cartoons stark. Hast du die auch gesehen? Oder hast du sie?
Ja, ich habe, glaube ich, zwei gesehen. Ich glaube, der eine, den ich gesehen habe, der war auf jeden Fall der, der auch im letzten Juice-Heft ganz hinten ist. Ja.
Welcher war das?
Das war die alte Liebe Deutschrap. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja,
genau. Ja, doch, habe ich gesehen. Der hat mir auch gut gefallen, ja.
Ja, also
check das ist natürlich
auf jeden Fall auf Insta aus dafür.
Ist eigentlich auch, das ist für Griffizzle wahrscheinlich auch die Haupteinnahmenquelle weggebrochen, das Juice-Print-Magazin nicht mehr existiert. Weil der hat da immer seine ordentlichen 50 Mark verdient oder was er bekommen hat, weiß ich nicht.
Ich hoffe mindestens das, aber viel mehr wird es nicht gewesen sein, würde ich mal behaupten. Aber ja, er hat ja auch ab und zu schon mal ein Albumcover designt oder macht mal Merch oder sowas.
Stimmt,
und
der hatte das Crape Tape von El Guni gemacht, ne?
Ja, aber super gutes Albumcover auf jeden Fall auch. Und er hat, glaube ich, auch eins für Juicy Gay schon mal gemacht. Ah, HWG, hieß das Album überhaupt HWG? Ich glaube schon, oder nicht? Na, keine Ahnung.
Ich bin in der alten Juicy Gay-Diskografie bin ich leider nicht so verhaftet.
Das ist nicht mal so ein altes, das ist das, wo zwei Uhren drauf sind und sowas. Das ist doch vor 4 Jahren oder 3 Jahren gewesen. Naja.
Nein, weiß ich nicht. Hey, apropos Juicy Gay, ich wollte unbedingt noch eine Band highlighten, die wir, glaube ich, noch nie beim Rap-Stammtisch besprochen haben, aber die ich eigentlich schon seit längerer Zeit auf dem Schirm habe und die mir auch immer wieder mit tollen Tracks aufgefallen ist, die Lazy Lizard Gang.
Oh ja.
Hat einen wunderbaren neuen Song rausgebracht, der heißt Erde. Und das ganze Lazy Lizard Gang Ding Phänomen ist ein Projekt, das mir sehr viel Spaß macht und das ich immer wieder gerne höre. Vor allem also ich meine, die ersten Sachen sind, glaube ich, immer noch die allergeilsten mit Fühlst du nicht den Wald und Grün und so weiter und so fort. Liebe ich alles sehr. Aber ja, Erde würde ich gerne auch auf die Playlist machen und ich freue mich auch auf das bevorstehende Album. Kurze Erklärung, Lazy Lizard Gang, ich weiß gar nicht, ob das, also ich glaube, das sind einfach, ich kann auch nicht mal sagen, wie viele Leute da mitwirken, aber sie rappen als Lizards sehr viele Themen ab, die in irgendeiner Art und Weise auch mit Umwelt und Echsen im Generellen zu tun haben.
Ja.
Wichtiges Topic. Großartig. Was hältst du von der Lazy Lizard Gang?
Ja, sollte man auf jeden Fall auschecken. Ich habe mal eine Art Telefon oder schriftlich, nee, es war glaube ich nicht mal Telefon, es war glaube ich einfach Mail hin und her schreiben, Interview mit einem von denen gemacht, wo er es auch ein bisschen erklärt hat, was die so machen. Es ist halt ein super angenehmer Kontrast zu allem anderen, was man im Deutschrap sonst so findet, weil es ist halt, also wie du sagst, es ist sehr naturbezogen und so, aber es macht es halt nicht langweilig, es ist halt einfach nur ein bisschen ein beruhigender und halt so herzliche Liebe ausstrahlender Rap und die Art von Musik halt. Und das ist halt ein ziemlich schöner Vibe, der im Gegensatz zu dem hektischen Zeug steht, was wir uns sonst immer reinballern. Ja.
Es ist halt, es passt halt auch einfach irgendwie so zu Juicy Gay, dass sie dann auch mal Feature gemacht haben, weil es genau diese, ich sag mal, es ist so ein bisschen Wohlfühlsachen auch dabei, aber
ohne total
so cheesy zu sein irgendwie. Aber auch wichtige Themen ansprechen, weil mir sind die damals auch nochmal besonders auch aufgefallen, weil sie eine von wenigen Künstlern aus dem Deutschrap-Kosmos waren, die damals irgendwie auch bei Fridays for Future, das heißt damals bei Fridays for Future, aufgetreten sind und da auch sich klar positioniert haben. Gut, das passt natürlich auch zu ihrer Musik, aber trotzdem finde ich es auch schön, dass sie da dabei sind und auch supporten.
Ja, auf jeden Fall. Sollte man checken.
Sollte man wirklich checken. Ja, ich weiß auch nicht, wann das Album rauskommt, aber das werde ich mir auf jeden Fall dann auch anhören. Und tatsächlich ist bei mir noch ein weiterer Künstler auf dem Zettel, der diese Woche ein Album rausgebracht hat, das mir auch grundsätzlich zugesagt hat. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber hast du die Sachen von Yuzu gehört?
Ja, bei Yuzu bin ich in den letzten Jahren immer irgendwie weiter davon abgekommen. Ich habe schon mitbekommen, dass er ein neues Album rausgehauen hat, aber habe es mir nicht angehört.
Das heißt, du warst der Musik von Yuzu mal näher, als es jetzt ist?
Ja,
auch genau. Auch eher ungewöhnlich, finde ich.
Ja, keine Ahnung. Ich habe mich halt weiterentwickelt und Yuzu halt nicht. Nee, ist schon okay, was er macht. Also ich habe keinen Hate für seine Musik, aber ich glaube, ich fühle es halt einfach nicht mehr so, wie ich es halt früher mehr gefühlt habe, mehr nicht.
Okay, kann man sagen. Nee, ich fand auf jeden Fall die Sachen auf jeden Fall hörenswert. Würde es dir auch empfehlen, da nochmal reinzuhören. Auf jeden Fall auch diverse Ohrwürmer dabei. Ich hasse Autos, ist einfach, ich habe es zweimal gehört, habe immer noch einen Ohrwurm. Lustig. Und ich bin irgendwie, ich weiß den Song nicht mehr, aber ich glaube, ich muss mich mehr mit der Musik von Millie Dance beschäftigen, der da als Feature drauf ist. Hat mir auf jeden Fall auch sehr zugesagt. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich würde diesen Song auf unsere Playlist machen.
Ja, klingt gut. Bei Millie Dance sage ich eigentlich nie nein.
Da sind wir ja schon mal d'accord. Köstlich. Ich weiß nicht, wir haben jetzt auch schon wieder super lang, glaube ich, gesprochen. Aber es kam auch viel Musik raus.
Ja.
Auch Musik, die mir sehr zusagt, am Anfang gesagt hatte. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich und beziehungsweise wir uns freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Social Media Sachen folgen würdet, beziehungsweise uns natürlich auch bei Spotify abonnieren würdet. That's it.
Ja, mach das.
Ich vergesse sonst immer so Selbst-Promo-Ansagen überhaupt zu machen oder generell. Das Promo-Game im Podcast selbst kann noch geupstept werden. Apropos Promo-Game, falls ihr noch Lust habt, von mir mehr zu hören, dann hört euch auf jeden Fall auch den wunderbaren Podcast Sportfreunde Murmel an, der jetzt schon mehrere Folgen hat und auf jeden Fall ganz wundervoll ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhören würdet. Hast du schon reingehört, David?
Nee, ich habe noch keinen gehört, aber ich hatte auch keine Zeit.
Ja, aber...
Das ist eine faire Ausrede.
Ist eine faire Ausrede, aber das kann man ja nachholen. Das ist ja, Podcasts sind ja nachhörbar.
Ja, werde das mit Sicherheit auch machen.
Alles klar, gut. Dann, ja, danke für deine Zeit und wir hören uns in 2 bis 3 Wochen nochmal.
Yes. Macht's gut. Ciao.